Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sind heute bei der 240. Folge. Ich finde, es eine schöne Zahl. Und mit dabei ist die liebe Anne.
Hallo.
Ja, und für alle Daniel-Fans muss ich euch leider enttäuschen. Der Kerl ist im Matsch ersoffen. Eine kurze Beileidsrunde. Okay, reicht wieder. Mal schauen, ob man ihn burpen kann. Mit Glück ist er nächste Woche wieder dabei.
Wenn man ihn ausgegraben hat.
Ja. Die gute alte Matschleiche.
Ich habe ja gehört, er sollte gegen den dreijährigen Schlammcatchen machen und hat verloren. Und liegt jetzt halt immer noch im Schlamm. Und dem hilft halt keiner hoch.
Ja, ist halt auch schwierig. Ist halt schwierig. In diesem Matsch, da klebt man und der Dreijährige bewacht natürlich seine Siegertrophäe.
Ja, na klar.
Und da will keiner zu nahe treten.
Muss er mitleben?
Mei, selber schuld, wenn man solche Sackkämpfe annimmt. So, apropos Kämpfe annehmen. Oh Gott. Den Kampf nicht angenommen hat, nämlich Kansas im MLS-Spieltag. Darüber werde ich mal noch kurz schnacken. Sonst im ganzen Spieltagsgeschehen war jetzt nichts Besonderes, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, dir auch nicht wirklich, Anne, oder?
Nee, also es gab eine Überraschung, glaube ich. Die ist aber auch entsprechend gewürdigt worden. Aber ansonsten war recht vieles, was so ergebnistechnisch zumindest zu erwarten war. Die Überraschung, von der ich spreche, waren die New York Red Bulls gegen Philadelphia Union. Beide Teams hatten sich, ich glaube, 3 Tage zuvor im US Open Cup getroffen gehabt. Da hatte sich Philadelphia Union mit 3-2 durchgesetzt. Und jetzt in der Revanche im Liga-Wettbewerb, nennen wir es mal so, haben sich die Red Bulls mit 1-0 durchgesetzt. Und das ist, man muss wirklich sehr, sehr weit in die Chroniken zurückgehen. Ich glaube, es war bis in die frühe Neuzeit, wo das letzte Mal passiert ist. Und aus dem Grund haben die Red Bulls danach auch auf ihren Social-Media-Kanälen ein Sharepic geteilt, auf dem stand der Sommer, in dem wir Philly besiegten. Es war schon quasi eine gewisse Überraschung und sehr wichtige Punkte, weil man hat ja davor so richtig dumm gestruggelt und man hat noch sehr harte Gegner.
Ja. Apropos harte Gegner. Leicht haben es auch nicht die Jungs von der Galaxy gehabt, denn sie mussten gegen das Star-Ensemble von Miami ran und sind auf 3-1 baden gegangen. Was ich hier so das erste Mal eigentlich beim Miami-Spiel so richtig aufgefallen ist, ist eben bei diesen 3 Toren plus 3 Vorlagengebern sind nur Allstars eigentlich vertreten. Jetzt kein einziger MLS-Spieler oder Spieler, der jetzt nicht so bekannt ist, sage ich mal, wie diese 3 Superstars. 4 sind es, bald 5. Ach du Scheiße. Es wird immer mehr. Sie vermehren sich. Hilfe. Haltet es auf. zumindest ist mir das erste Mal so aufgefallen. Das erste Tor war eben von Jordi Alba mit Vorlage von Busquets. Dann hat die Galaxy zwischenzeitlich das 1-1 mit Penzil gemacht. Dann machte Messi das 2-1 mit Vorarbeit von Rodrigo de Paul, der im zweiten Spiel die erste Vorlage machte. Und 3-1 machte eben Luis Suarez mit Vorarbeit von Lionel Messi. Sonst gibt es, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist nur so eine Kleinigkeit, die ist mir gerade irgendwie aufgefallen.
Immerhin muss man bei der Galaxy auch dazu sagen, sie haben es zumindest in die nächste Runde vom Leagues Cup geschafft. Ich weiß nicht,
darüber
hatten wir noch nicht reden können, weil sich das, glaube ich, überschnitten hatte mit dem Aufnahmetermin.
Nee, die haben doch 5-0 was gewonnen, oder?
4-0 hatten sie gegen,
4-0.
Gegen Santos gewonnen. Und Santos ist dann irgendwann auch in die Devise gegangen, Sieg oder Spielerbruch. Deswegen gab es eine Straight Red und einmal Gelb-Rot. Allerdings auch schon in der 46. und kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Also die haben wirklich aufs Ganze gesetzt. Lang zu dem Zeitpunkt dann aber schon 2-3-0 zurück. Was aber, also durch dieses durchaus gute Torergebnis haben sie es geschafft, auf Platz 3 der Gesamttabelle zu sein, weil sie 2 Spiele gewonnen hatten, eins unentschieden hatten und eben eine gute Tordifferenz aufgrund der 4-0-Geschichte und deswegen jetzt in der nächsten Runde sind. Ähnlich wie Orlando, Miami und die Sounders. Die Sounders übrigens mit 3 Siegen. Damit sind sie auch das einzige Team, was 3 Siege hatte.
Ja, bei 3 Siegen, davon können sie nicht sprechen in der MLS. Denn dort hat es eine Niederlage gehagelt gegen Minnesota. 1-0, aber es war eine Niederlage. Naja, vielleicht ist auch besser so, dass Daniel im Matsch liegt und nichts mitbekommt.
Man muss dazu aber auch sagen, Minnesota macht das, was es so die letzten Jahre jetzt irgendwie immer wieder gemacht hatte. Es sneakt sich so wieder heimlich nach oben. Das ist einfach so ein Team, was überhaupt nicht auffällt, aber trotzdem da oben mitspielt. Und dann guckst du in die Tabelle.
Die sind Zweiter, glaube ich, mittlerweile.
Ja, genau, die sind aktuell Zweiter. Und du guckst in die Tabelle und fragst dich, wo kommen die denn auf einmal her? Wo waren die ganze Zeit? Wer sind die überhaupt?
Tja. Das Team gibt's in der MLS?
Seit wann sind die da? Nie von gehört. Aber
naja, die haben mittlerweile auch die Whitecaps überholt, wobei die Whitecaps noch ein Spiel weniger haben, aber ja. Aber da vorne ist ganz schön spannend. Also so San Diego, Minnesota, Vancouver, die liefen sich dann richtiges Battle. Seattle, LAFC sind dann schon ein bisschen mit Abstand dahinter, aber San Diego hat 52 Punkte, Minnesota 47, Vancouver 46, aber wie gesagt, Vancouver hat ein Spiel weniger. Könnte ein guter Dreikampf werden da oben.
Ja, die streiten sich jetzt zu dritt darum.
Ja. Und am Schluss rechnet keiner mit dem super-duper-Comeback von Kansas, die alle Spiele gewinnen in der restlichen Saison. Ja! Reicht es überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht.
Na, noch sind sie nicht raus, aber der letzte Sieg ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Der war gegen die Rapids. Am 5. Juli.
Naja, reicht. Solange man vor St. Louis ist, ist das alles okay. Man ist vor dem amtierenden Meister und man ist vor den Hunden aus St. Louis. Mehr will ich nicht. Also, doch, will ich schon. Aber ich glaube, mehr ist in dieser Saison nicht drin und das ist gut. So als kleines Ziel wäre noch Houston zu überholen, weil Houston ist krass. Und dann hat man 3 Teams hinter sich, die jetzt akzeptabel sind. Aber wie gesagt, amtierender Meister und St. Louis reicht mir. Das macht mich schon happy. Apropos Kansas, wenn wir da schon sind, die haben wieder sagenhaft 3-1 gegen Orlando verkackt. Man war auch klar das schlechtere Team, das sah echt nicht gut aus, auch bei den Highlights nicht. In der IV gestartet hat Volodea und Müller. Der deutsche Volodea dann auch mit seinem 5. Startelf-Einsatz, aber halt auch alles so unregelmäßig. Seine Rolle verstehe ich auch noch nicht so ganz im Team. Später ist dann auch noch der neue IV, Alan Montes, eingewechselt worden, von dem ich eben viel halte, den ich eigentlich ganz gut finde. Der könnte eine Bereicherung sein fürs Team. Danny Rosero ist dagegen gewaved worden oder in dem MLS-Pool gewandert. Der bekommt dann keinen neuen Vertrag bei Kansas. Finde ich okay, der war auch nur Durchschnitt, also keiner, der uns weiterbringt. Von Montes halte ich da schon mal definitiv mehr. Die Verletzung von Eric Tommy ist halt immer noch, merkt man, oben ist es, oder vorne ist es durchaus mau. Toy im Sturm hat jetzt auch nicht so überzeugt. Munoz auf dem Flügel war auch nicht das Wahre. Für mich ist Munoz auf dem Sturm und kein Flügelspieler. Und dass Kyle Sheldon immer noch Rechtsverteidiger spielt, ist das größte Verbrechen in der MLS in dieser Saison. Na, also der war als Stürmer schon kacke und du spielst jahrelang Stürmer und dann als Rechtsverteidiger. Nein. Aber gut. Die Geschichte habe ich aufgegeben. Orlando hat verdient gewonnen. Getroffen waren unter anderem eben Terry Spencer, Ramiro Enrique und Nicolas Rodriguez. So. Und by the way, Dejan Jovilic bei Kansas hat auch getroffen. Der steht schon bei 14 Saisontoren. Also, wenn da jemand eine Lebensversicherung ist, dann er hier.
Dann gibt es nur ihn.
So.
Dann gibt es nur ihn als Lebensversicherung.
Naja, absolut nur ihr. Okay. Dann würde ich sagen, sprechen wir auch gleich noch die Whitecaps an. Denn, ja, das sollte jeder, der diesen Podcast hört, eigentlich mitbekommen haben. Die Whitecaps, jetzt ist es auch offiziell, beziehungsweise er ist offiziell vor Ort angekommen, Thomas Müller. Und hat auch schon, glaube ich, 2 Trainingseinheiten absolviert und somit auch am Wochenende gegen Houston sein Debüt gegeben. Er wurde eingewechselt in der 61. Minute, war es, glaube ich. Und hat sogar getroffen, aber es war Abseits. Schöner Einstand, erstmal ein Abseits-Tor zu Beginn. Man muss erstmal die Gegner wachrütteln und zeigen, was ich drauf habe, sozusagen, oder was halt Eddie Müller drauf hat, damit die Gegner gewappnet sind. Das Tor war stark, schöner Fernschuss. Ja, mal gucken, inwiefern er sich dann warm schießt in den nächsten Spielen. Das Spiel endete nur 1:1. Umso bitterer war es eben, dass es Abseits war, beziehungsweise das 1:1 von Houston war in der 91. Minute. Also Müller hätte das zwischenzeitliche 2:0 gemacht. Aber dann hat man sich noch eins gefangen. Also umso ärgerlicher ist eben dieses Abseitstor. Brian White netzte übrigens in der 6. Minute per Elfmeter. Ja, war auch eine sehr dumme Aktion, so früh im eigenen 16er reinzugehen. Wenn ich mich nicht recht täusche, war das von Houston Kubas, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Einfach, ja, ungeschickt im eigenen 16er in den Zweikampf gegangen.
Hast
und
du
dann, ja.
Hast du mitbekommen, wer der Spieler war, der da wohl im Abseits stand bei Müllers Tor?
Ich glaube, Brian White, oder?
Ja, genau. Umso bitterer. Allerdings, man muss auch dazu sagen, also die Kameraperspektiven, die man anbietet, sind echt blöd.
Ja.
Weil man die Szene, wie sie, also ich habe eine Vermutung, an welcher Stelle das Abseits ist. Und das Problem ist halt, man sieht von dieser Szene sozusagen an der Stelle noch gar nichts, weil die Kamera einen ganz anderen Ausschnitt hat, der viel weiter vorne ist, man die beiden beteiligten Spieler gar nicht sehen kann. Das hätte ich mir ein bisschen professioneller von der MLS gewünscht. Weil die haben ja 1000 Kameraeinstellungen.
Erstens das und zweitens finde ich das halt schon irgendwie schade, vor allem bei so Abseitssituationen, dann blend doch einfach kurz die perfekte Perspektive ein. Oder zumindest die MLS macht ja dann oft so ein extra Video nochmal mit strittigen Szenen oder wo man sagt, war das Abseits, war das kein Abseits, war das Rot, war das keine Rot, weißt du, sowas, dass man es dann da reinhaut, aber ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, man kann es erahnen, aber sehr undurchsichtig alles.
Übrigens, wir schon bei dem Thema sind, wir hatten ja jetzt gerade die Hockey-EM, also die Feldhockey-EM, und da ist mir mal wieder was aufgefallen im Unterschied zum Fußball. Ich stelle jedes Mal fest, dass man im Hockeysport, also einer Sportart, die viel, viel geringerer finanziert ist als der Fußballsport, dass man technisch dort so unglaublich viel besser ausgestattet ist und so viele Jahre weiter ist, als man es im Fußball ist. Das ist jetzt nicht nur auf die USA bezogen, sondern auch auf Europa bezogen. Und ich meine, in dieser Sportart steckt so wahnsinnig viel Geld. Und sie schaffen es nicht, dass man beispielsweise bei den TV-Übertragungen während der Hockey-EM jetzt, konnte man hören, wenn die Schiedsrichter gesprochen haben. Beim Hockey ist es ja so, du hast 2 Schiedsrichter und beide sind gleichberechtigt. Du konntest das immer hören, beispielsweise dann, wenn sie sich mit einem Spieler unterhalten oder wenn sie zu einem Spieler etwas sagen. Du konntest auch hören, im Hockey gibt es seit ganz, ganz vielen Jahren, also schon viel, viel länger als im Fußball, gibt es auch den Videoschiedsrichter. Und du hast jede Situation immer gehört, wenn ein Spieler zu einem Schiedsrichter gesagt hatte, wir möchten jetzt in dieser Situation den Videobeweis ziehen. Das ist im Hockey halt möglich. Und aus diesem und jenem Grund. Und dann hat der Schiedsrichter das nochmal für den Videoschiedsrichter wiederholt. Und man hat genau die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Platz gehört. Und du kannst als Zuschauer, konntest du hervorragend nachvollziehen, was ist das Thema, was wird da jetzt gerade diskutiert und warum wird so entschieden. Und im Fußball ist man noch so viele Jahre weg davon. Es gibt da jetzt gerade bei ARD oder ZDF, also bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja eine durchaus sehr interessante Dokumentation über Schiedsrichter vom DFB, die wirklich gut und interessant gemacht ist. Was mich da aber wundert, ist die Qualität der Soundübertragung der Schiedsrichter. Also es wird da immer wieder mit eingeblendet, man kann hören, wie sie sich untereinander unterhalten, aber die Qualität ist wahnsinnig mies, wenn ich mir dazu die Qualität beim Hockey anhöre. Also, was ist da los im Fußball? Also ganz viel Liebe an den Hockeysport. Die kriegen es hin. Da läuft es auch mit dem Videoschiedsrichter deutlich besser, muss man auch sagen.
Ich kenne mich jetzt auch nicht so in ganz anderen Sportarten krass aus, aber jetzt auch abseits von Hockey in anderen Sportarten wie jetzt Football, Basketball oder sei es auch Tennis, finde ich, dass so Kommunikation und technisches Zeug einfach viel besser umgesetzt ist mit mehr Konzept und ich sage jetzt einfach mal mit mehr Plan und Investitionen gefühlt, weil alles irgendwie besser läuft. Ich weiß nicht, dass nur der Fußball ein bisschen so alles noch zäh.
Ja, was das Absurde ja auch ist, man ist mit dem Videoschiedsrichter im Fußball nicht zufrieden. In nahezu allen anderen Sportarten funktioniert das aber seit etlichen Jahren mit dem Videoschiedsrichter. Also ja, nicht nur auf Hockey bezogen, sondern ja zum Beispiel auch auf, keine Ahnung, Football oder so. Und im Fußball überlegt man immer wieder, ob man den Videoschiedsrichter wieder abschafft. Nee, verbessert ihn doch einfach. Versucht es doch, schaut euch doch in anderen Sportarten um, wie es da gemacht wird. Weil da funktioniert es ja wirklich kontinuierlich. Und du kannst ja die Erfahrung der anderen Sportarten mit nutzen. Aber nee, man will dann so ein bisschen immer auf die alte Fußballromantik zurückgehen. Und in der USL zum Beispiel hat man ja genau das gemacht. Man hat den Videoschiedsrichter wieder abgeschafft. Vielleicht aus Kostengründen, ich weiß es nicht. Aber das regt mich einfach jedes Mal auf, weil wir jetzt ganz oft die Situation in der USL haben, dass da eine Situation passiert, vor allem im Strafraum. Handspiel oder Foul oder was auch immer. Und der Schiedsrichter kann es sich nicht ansehen, obwohl in der Situation für alle auf dem Platz auch klar ist, das ist eine Szene, die kannst du vielleicht so aus dem Spiel heraus nicht sofort sehen, aber da wäre jetzt der Videoschiedsrichter schon hilfreich und wäre dann schon cool. Und na klar, ich verstehe, die Schiedsrichterei ist eine Tatsachenentscheidung, hat ja früher auch immer funktioniert. Ja, kann ich mitgehen, aber du hast ja diese technischen Möglichkeiten. Nutz sie doch aus. Jetzt wieder 3 Schritte zurückzumachen und zu sagen, ach nee, das klappt mit dem Videoschiri hier bei uns nicht so gut, wir schaffen den wieder ab, ist auch nicht cool, weil die Diskussionen hören nicht auf. In der USL haben wir die Diskussionen genauso, wie wir sie in Ligen haben, wo es die Videoschiedsrichter gibt. Die Lösung könnte also sein, mach den Videoschiedsrichter besser, anstatt schafft den Videoschiedsrichter wieder ab, weil du hast genau die gleichen Diskussionen einfach weiterhin. Es hört nicht auf.
Bestes Beispiel war doch jetzt die erste DFB-Pokalrunde. Wie viele Diskussionen da es wieder gab, weil halt auch kein Videoschiedsrichter in der ersten Runde ist und irgendwelche Situationen passiert sind, wo jeder im Fernsehen gesehen hat, boah, komplette Fehlentscheidung vom Schiri, aber es hat halt keiner zurückgenommen. Bestes Beispiel ist ja zum Beispiel Augsburg gegen Halle. Beim 1:0 war Abseits und der Ball war im Aus. Also es waren 2 Situationen, aber der Schiri hat es halt nicht gesehen und das Tor hat gezählt. Und das sind halt so Sachen. Und das Witzige, es ist Regel, aber der Assistenztrainer von Halle musste dann auf die Tribüne gehen, weil ein Linienschiedsrichter einen Laptop vor die Nase gehoben hat, um die Bilder zu zeigen. Was natürlich verboten ist. Aber war dann schon wieder funny, weil da möchte man dann doch wieder ein Videoschiri, sage ich mal. Also wie man es macht, macht man es, glaube ich, nicht recht. die Fans, ich glaube, keiner von den Fans wird sagen, ja, Mai ist jetzt Fußballromantik, die ganzen Halle-Fans würden schimpfen haben. Da bin ich mir sicher. So als Beispiel. Deswegen einfach ausbauen, verbessern. Es gibt ja viele Vorschläge und auch viele Ligen, wo das gut funktioniert. Im Fußball oder in anderen Sportarten einfach mal einen Kommunikationsaustausch machen, wie die Ligen das machen und dann einfach mal umsetzen. Ich finde, die Technik ist da, die Möglichkeiten sind da, das Geld sollte endlich auch da sein. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach die beste Lösung.
Das Witzige ist ja, es gibt ja diesen Austausch. Es ist ja nicht so, dass, dass beispielsweise die Fußballverbände gar nicht den Kontakt auch zu anderen Ligen suchen und umgedreht ja auch. Ich weiß, dass es zwischen dem Deutschen Hockeybund und dem Deutschen Fußballbund regelmäßige Austauschsituationen gibt. Auch Fußballvereine beispielsweise aus Deutschland haben ja ebenfalls regelmäßig Austausch mit amerikanischen Teams, die ja auch technisch nochmal wieder anders arbeiten. Also der Austausch ist ja da, aber du nutzt halt so irgendwie die Informationen und die Möglichkeiten, die du hast, nutzt du für diese Sportart nicht aus. Und ich finde, es würde der Sportart irgendwie helfen.
Hm.
Aber wie gesagt,
definitiv.
Abschaffung Videoschiedsrichter wäre für mich die schlechteste Entscheidung, weil ich das in der USL wirklich nervig finde, dass der nicht mehr da ist und du weißt, er würde helfen.
Das Problem, wir sind halt jetzt irgendwie doch schon so gewohnt, wenn der wieder abgeschafft wird, das, wie gesagt, du hast es in der USL, ich habe es in der ersten DFB-Pokalrunde gesehen, es ist einfach nur ärgerlich und im Endeffekt, klar, mit dem Videoschiri gibt es auch viele Diskussionen, aber es wird doppelt so viele Diskussionen geben, wenn er wieder weg wäre. Und es ist nicht so, dass es irgendwie hilft, weil, wie gesagt, dem einen Leid, das andere, mit deinen Freude, das andere Leid oder so. Es kann dir helfen und du denkst ja so, haha, geil, das Tor zählt nicht, weil der Schiri blind war, aber kann dir halt genauso betreffen. Und dann lass doch lieber den Videoschiri und dann ist es, wie gesagt, das Tor zählt nicht, weil es halt wirklich nicht zählt oder weil halt wirklich was war. So. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Macht keinen Sinn, den abzuschaffen. Absolut nicht.
Amen.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause nach einem kleinen technischen Exkurs und wir hören uns gleich wieder.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Die Pause ist vorüber und was auch vorüber ist, ist nämlich die Rückennummer 13 von Ralf Pierso. Denn er musste diese Nummer abtreten, nämlich an keinen geringeren als Thomas Müller. Und als Dank dafür hat Pierso von Müller eine waschechte bayerische Lederhose bekommen. ist ein witziger Gag, cooles Geschenk eigentlich. Und Pierso hat diese Lederhose tatsächlich am Matchday vorm Spiel getragen. Und da gibt es ja immer von den Stars dann eben diese Outfit-Fotos. Und Pierso stampft da dann mit der Lederhose auf dem roten Teppich rum. War ganz, ganz witzig. Und er hat sie mit Stolz getragen. Das ist noch so eine kleine nette Geschichte nebenbei. Dokumentiert wurde das Ganze auf dem Vancouver Whitecaps Insta-Account. Wahrscheinlich auch auf den anderen Plattformen wie Twitter und Facebook. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ist eigentlich ganz verliebt. So.
Man dann, muss auch zu Müller sagen, es gab jetzt so in den Social-Media-Kanälen schon eine gewisse hohe Präsenz von ihm. Also die Whitecaps haben natürlich wahnsinnig viel zu ihm gepostet, selbst die MLS hat ganz schön viel gepostet. Dementsprechend, wir hatten ja schon eine Folge, die hieß Messi League Soccer und dementsprechend müssen wir es wahrscheinlich mal ummünzen jetzt in Müller League Soccer. Aber man muss auch dazu sagen, dass jetzt, denke ich mal, so eine kurze Phase, gerade so der Anfang, er ist halt gerade erst angekommen, er macht das halt so, diese Fahrradtour, wie du schon gesagt hast, und lernt halt die Stadt so ein bisschen kennen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr beruhigen. Auch die deutschen Medien schreiben natürlich noch sehr, sehr viel darüber, ist ja klar. Aber ehrlich gesagt, es sei den Whitecaps auch mal, es sei ihnen gegönnt. ich bin fein damit. Ich folge ihn ja auch schon seit Langen, also nicht wegen Müller, sondern weil es an sich schon ein recht sympathischer Club ist und manchen Clubs kann man ja auch so folgen, selbst wenn man kein Fan ist. Und dementsprechend kriegt man ja dann noch mehr mit jetzt, weil sie ja wirklich sehr, sehr viel zu Müller posten. Aber ist okay, also sie sollen es genießen. Ich bin fein damit. Auch wenn ich also 1000 Beiträge zu Müller am Tag in der Timeline habe.
Was ich irgendwie witzig fand, ist es, also von Müller her gab es schon echt viele Beiträge, aber parallel ist ja auch Heung-min Son zum LAFC gewechselt, ein weiterer sehr großer, bekannter Name aus Europa. Und da gab es weitaus weniger Bilder. Ich bin das jetzt mal so gerade durchgeswiped. Der ist durch die Zeitverschiebung, ist er ja, glaube ich, ein, zwei Tage davor debütiert, wahrscheinlich einen Tag. Ich sehe da von Heung-min Son tatsächlich nur 4 Beiträge. Also vom Spieltag halt und dann halt bei seiner Vorstellung. Da war noch, wo er das erste Mal im Training war. Und dann halt seine Vorstellung sind auch nochmal 2 Fotos. Aber da ist dann Müller schon viel mehr. Also allein bei seiner Vorstellung gab es 1, 2, 3. Da sind nochmal 4, 5 Fotos. Dann zwischendurch nochmal 1, 2, 3, 4 Beiträge. Und dann jetzt halt beim Debüt. Oh je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Posts. Also da hat man gut zugelangt, sag ich mal. Jetzt wäre es interessant, was damals bei Messi los war. Naja. Gott sei Dank ist es schon zu lang her, dass ich es nicht durchzählen muss. Hast du noch was zu dem Thema sonst?
Nee. Mal sehen, wann er sein erstes Tor macht.
Genau. Dann kommen wir mal noch zu den MLS oder beziehungsweise bei den Vancouver Whitecaps habe ich noch kurz was. Die sind aktuell an einem weiteren deutschen Innenverteidiger dran, nämlich Sebastian Schonlau vom HSV, 31-jähriger IV. War man schon in der letzten Transferperiode an ihn dran, da durfte er noch nicht gehen, glaube ich, vom HSV. Jetzt ist er als Kapitän abgesetzt worden und hat die Freigabe zum Wechseln. Ich denke mal, er wird dann auch in die nächsten Tage bekannt gegeben werden, der Wechsel. Wie gesagt, das Interesse und das Ganze drumherum war ja schon mal gegeben. Da würden noch ein paar Feinheiten geklärt sein und dann wird man in Vancouver einen weiteren Deutschen haben. Beziehungsweise man hat dann 2,5 Deutsche, denn der zweite oder dritte Keeper, ich weiß es gerade nicht, Isaac Böhmer, ist ja auch halb Deutscher oder hat deutsche Wurzeln. Ja. Genau. So. Dann zu den weiteren Wechseln. Da gab es ja noch ein paar in der MLS. Und einen, den ich ein bisschen eigenartig finde, beziehungsweise ich stand jetzt noch nicht den Sinn dahinter sehe, ist der Wechsel von Drake Callender von Miami zu Charlotte. Er ist ja Keeper bei Miami und eigentlich bei Miami eine Konstante da hinten drin. Also er macht das wirklich stark. Ich weiß nicht, wieso man ihn jetzt hergibt. Klar, er ist aktuell verletzt mit einer Leistenverletzung oder so. Hat mal jeder Keeper, aber wenn er wieder fit wäre, ist er eigentlich die Nummer 1 bei Miami. Wieso man ihn jetzt hergibt, ist fraglich. Man hat mit Usturi eben den 39-jährigen Argentinier, der auch bei der Club-WM gespielt hat. Hat auch gut gespielt, muss man sagen. Aber er ist halt auch schon 39. Muss beim Torwart nichts heißen, aber 39 ist dann schon so ein Alter, wo man, ja, wo es dann schon ein bisschen sagt, ja, weiß nicht, ob das so irgendwie die Zukunft ist. Ich weiß nicht, ob Callender viel Geld verdient hat und man eben Geld freischaufeln musste für andere Dinge, wie es bei Miami so ist. Könnt mir durchaus vorstellen, er ist ja jetzt seit, wie lange ist Miami da? Ist er, glaube ich, von der ersten Stunde an Stammkeeper bei Miami. Weiß nicht, das sind es schon 4 Jahre in Miami, die wir haben.
Sind es das? 21?
3, 4 Jahre. Hätte ich jetzt irgendwie so geschätzt. Messi geht jetzt in seine zweite Saison. Also ist das seine zweite Saison? Drei oder vier, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber warte mal. Nee, halt, das ist Zeit der Veröffentlichung. Naja, egal. Auf alle Fälle, ja, er hat da in dieser Zeit bestimmt schon mal einen neuen Vertrag bekommen und bestimmt auch gutes Geld verdient. Deswegen der einzige Grund, der mir halt einfach einfällt, ist, dass Miami irgendwo anders wieder Kohle braucht, weil sie sich irgendwelche teuren Spieler holen wollen und sich denken, ja, auf der Torwartposition tut es dann so lang. Der 39-jährige Ustari auch. Man hat dann noch als Alternative Rocorios Novo, der damals bei Atlanta richtig gut war, dann bei Phoenix anscheinend nicht mehr so gut performt hat, meinte Anne. Sie hätten ja ein bisschen verfolgt.
Also, der war schon okay, aber die haben ja noch einen anderen Keeper, den ich immer noch ein bisschen besser fand. Und gerade so die letzten Spiele, da war er immer mal, hatte er so Situationen gehabt, die unnötig sind. Also gut, da jetzt voll auf ihn zu setzen, weiß ich nicht, ob das die cleverste Entscheidung wäre.
Nee, also ich würde bei Schlag davon ausgehen, dass Ustari spielt, weil in der Club-WM hat er auch gespielt, da hat er es gut gezeigt. Man hat dann noch einen gewissen William Jarabor im Kader, ist aber auch schon 36, holy, ist ja auch schon wieder so alt. War jahrelang Stammkeeper bei Colorado. Ich weiß jetzt nicht, ob dann Novo die 2 ist und Jarabo die 3 oder andersrum. Wird ein ziemlich offener Kampf, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass eben Ustari der Stammkeeper für die restliche Saison sein wird. Dann der ganze Wechsel auf Charlottes Seite. Ich weiß nicht, was Charlotte vorhat auf alle Fälle. Klar, er ist noch verletzt, aber Charlotte hat, finde ich, einen der besten MLS-Keeper mit Christian Kralina. Der ist auch seit der ersten Stunde von Charlotte dabei. Ich meine, das war letztes Jahr, vielleicht war es vor 2 Saisons, aber ich meine, es war letzte Saison, ist er Keeper of the Year geworden, tatsächlich. Ist 33, ist ein gutes Torwartalter und spielt auch eigentlich diese Saison echt. Also gut, also ist ein guter Rückhalt, sagen wir so. Wieso man da jetzt einen Kalender holt, verstehe ich nicht. Als Nummer 1 sind beide richtig starke Torhüter. Müssen eigentlich beide Nummer 1 sein in meinen Augen. Aber wie gesagt, es kann nur einer. Aktuell wird es Kalina noch bleiben, weil, wie gesagt, Kalender hat noch eine Leistenverletzung. Weiß man jetzt auch nicht, wann er gerade zurückkommt, beziehungsweise ich habe da jetzt nichts auf die Schnelle gefunden. Aber wenn er dann fit ist, I don't know. Das Einzige, warte mal, wie lange hat Kalina noch Vertrag, dass vielleicht sein Vertrag ausläuft und man dann sagt, gut, er wird 34, Vertrag, ja, 31.12.26. Ja, also er hat eigentlich ja, schon noch ein Weilchen.
Ja, genau, das zum einen und zum anderen. Also selbst wenn sein Vertrag jetzt auslaufen würde, die Verträge laufen ja bis zum 31.12., dann hole ich mir doch nicht mitten in der Saison einen Keeper, der jetzt nicht jünger ist als er.
Ja gut, Kalender 27, der 33.
Ja gut,
aber
okay.
Ich sehe, Kalina hat sogar noch eine vereinsseitige Option, um ein Jahr zu verlängern. Gut, weil es vereinsseitig ist, wird es wahrscheinlich dann eher nicht stattfinden. I don't know, was jetzt so der Sinn ist. Außer es ist vielleicht schon vornherein eben irgendwie was kommuniziert, dass er, keine Ahnung, Karriere beendet oder zurück in seine Heimat, vielleicht möchte nach Kroatien. Ich weiß es nicht. Alles andere macht für mich eigentlich rein sportlich keinen Sinn. Es muss nur irgendwie sowas sein, weil, wie gesagt, ist ein Top-Keeper, war Keeper of the Year, macht jetzt auch diese Saison, finde ich, starke Spiele. Deswegen, sehr komischer Wechsel. Für Miami macht es eigentlich keinen Sinn, aber da wird es wahrscheinlich die finanzielle Seite sein, dass man einfach Geld sparen möchte. Und auf Charlottes Sicht, man holt einen aktuell noch verletzten Keeper, der aber halt genauso gut ist wie ihr aktueller Keeper. Macht wenig Sinn. Ihr könnt da mal gerne schreiben, was ihr zu dem Wechsel haltet oder was ihr denkt, was so die Beweggründe waren dieser beiden Vereine. Wird uns echt mal interessieren. Und dann ja, können wir da vielleicht auch ein bisschen drüber diskutieren.
Es gibt übrigens ein Transfergerücht, was ich interessant finde.
Mhm.
Nämlich Caden Clark soll jetzt, jetzt muss ich mir gemerkt haben, wohin. Also von Montreal zu, ich glaube, Philly? Oh shit, da muss ich nochmal nachgucken. Aber also, was ist denn mit dem jetzt schon wieder? Wo soll der denn jetzt schon wieder weiter getradet werden? Oder, ja, es klang nach einem Trade. Also, der hat doch noch nicht mal seine Wohnung in Montreal eingerichtet.
Spielt der bei Montreal?
Ich meine, ja.
Keine Ahnung. Aber das ist halt oft so, dass es halt in der MLS immer wieder Spieler gibt, obwohl sie irgendwie Stamm spielen, dass die gefühlt alle halbe Jahre oder jedes Jahr irgendwo anders hingetradet werden. Kellen Acosta, gutes Beispiel. Kay Kamara, gutes Beispiel. Gut, Kamara mittlerweile jetzt nicht mehr, aber wo er noch so 5 Jahre jünger war, war eigentlich schon immer Stammspieler. Oder wer war noch so ein Wanderknabe, der viel gespielt hat? Da gab es doch noch mal so einen.
Es ist nicht Philly, sondern DC United. Also auch als Trade mit $700,000 wohl.
Na, I don't know. Weiß man jetzt auch nicht. Mal schauen. Ist ja statt jetzt auch ein Gerücht. Ich wünsche mir eigentlich, dass er sich durchsetzt, ein bisschen bei Montreal oder da wieder seine alten Form findet. Fand ich eigentlich schon immer ganz cool.
Was heißt schon alte Form? Der hat, also wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Beziehungsweise sein ursprüngliches Talent.
Der hatte mal als 17-Jähriger, glaube ich, hatte er mal eine Saison, wo er wirklich irgendwie, also da, selbst da war er noch nicht mehr überkrass, aber er war halt 17 und hat so seine ersten Tore gemacht, hat so die ersten Akzente im Profifußball gesetzt und man ist da auf ihn aufmerksam geworden. Und dann setzte sofort die Hype-Maschine ein. Leipzig hat ihn ja dann sofort verpflichtet. Und jeder dachte, der wird der neue große Star. Aber ich habe ja damals schon gesagt, dass ich das nicht für richtig halte, weil er muss sich ja erstmal irgendwie so ein bisschen beweisen. Er muss ja erstmal so eine gewisse Routine da reinbringen und vielleicht mal ein oder zwei weitere Saisons auf dem Level spielen. Und das ist in meinen Augen nie passiert. Auch wenn sein Vater das anders sieht, aber so richtig funktioniert hat er irgendwie nie. Ich überlege gerade, wo ist er von Leipzig aus hin? Da hat er auch nochmal eine kurze Zwischenstation, dann ist er ja zu Minnesota. Minnesota hat ihn dann zu Montreal getradet. Und jetzt von Montreal nach DC.
Nach Leipzig. Der war noch irgendwo per Laie, meine ich, oder?
Ja, na gut, Leipzig hat ihn ja mehrfach verliehen, unter anderem natürlich auch an die New York Red Bulls, aber dann noch woanders hin. Ach so, nach Dänemark.
Ah, okay.
So, und dann ist er wieder zu Leipzig zurück. Also die Leihe endete und dann endete da, glaube ich, so auch der Vertrag. Dann ging er zu Minnesota und ist seit dem 8.8.24 jetzt beim Montreal. Und da hat er jetzt 26 Spiele und 4 Vorlagen gemacht.
Ja.
Es ist für ein gut, offensives Mittelfeld. Aber so richtig zufrieden scheinen sie mit ihm auch nicht zu sein, wenn sie ihn wieder traden wollen. Wie gesagt, eines von diesen Beispielen viel zu früh. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, hatten wir auch Axel Kay ganz kurz im Gespräch, der jetzt quasi im MLS-Pool rumschwirrt von Spielern ohne Club. Und auch da ist es ja, also nicht ähnlich, sondern da ist es ja auch so ein blödes Phänomen. Der ist halt als Jugendspieler wirklich gut, weil er auch körperlich einfach schon recht groß und stabil ist und ist dann so schnell wie möglich auch nochmal für den Profifußball genommen worden, damit man da auch den Rekord mitnehmen kann. Ja, und was machst du da mit dem Spieler? Die Konsequenz sieht man jetzt, er ist jetzt gerade aktuell ohne Verein. Ich hoffe, er findet einen, damit er sich da noch ein bisschen entwickeln kann, weil der ist ja...
Ähnliches Beispiel...
18, 17?
Kay ist, glaube ich, 18. Oder 17, ja, irgendwie so. Aber ähnliches Beispiel wird eventuell wahrscheinlich auch eben Sullivan gehen, der jüngere Bruder von Quinn Sullivan, weiß gerade nicht, wie der Vorname, Der hat ja jetzt auch schon vor mit 15, 16 vor Vertrag mit Man City zum Beispiel.
Ja.
Und der bleibt ja noch bei Philadelphia, bis er volljährig ist oder irgendwie sowas war auch da. Ich weiß es nicht mehr. Aber ist das Gleiche, viel zu früh. Wieso? Spiel doch erstmal oder mach noch eine schöne Entwicklung bei Philadelphia und dann gib doch da mal noch regelmäßige Spiele in der MLS, bevor du dann mal sowas machst. Naja.
Ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich so lange in Philly bleibt, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat er zumindest in der Vorbereitungsphase bei irgendwelchen Jugendteams von Manchester City mitgespielt. Und ich glaube, in seinem ersten Spiel auch gleich ein Tor gemacht. Deswegen, das hatte er dann irgendwie auch bei Instagram geteilt. Deswegen hatte ich das gesehen. Mal sehen, ob ihn der Weg recht schnell nach England bringt. Aber ja, ist genau das gleiche Phänomen. Viel zu früh. Lass ihn doch erstmal 2-3 Jahre regulär in diesem Club spielen, ohne dass er gleich irgendwo mega gehypt wird, sondern ein bisschen runterfahren, ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen reifen. Und wenn er in der Zeit kontinuierlich gute Leistung zeigt und sich noch weiterentwickelt, ja, na klar, dann kann das größer werden, aber so ist das vielleicht irgendwie nicht so cool.
Genau. Wo wir bei Gerücht sind, was ich gerade auch noch gesehen habe, ist, dass der Köln-Keeper Marvin Schwäbe Gerüchten zufolge Interesse geweckt hat beim LAFC. Ich weiß nicht, was da jetzt dran ist, weil die haben ja noch Hugo Lloris im Tor. Der hat auch noch Vertrag bis zum Dezember 25 dieses Jahr mit vereinseitiger Option auf Verlängerung. Lloris ist Kapitän, seit 2 Jahren Stammkeeper, ist aber halt auch schon 36, glaube ich, oder 37. Also auch schon alt. Ob man dann da jetzt auch nicht, ja, je nachdem, was er macht, eine andere Option sich holen möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der überhaupt gut oder überzeugend spielt. I don't know, aber das Gerücht ist noch im Anfangsstadium, also ist jetzt nichts irgendwie, dass das kurz vor dem Abschluss wäre. Ist nur so ein Interessegerücht.
Genau. Erstmal die Discovery Rights gesichert.
Ja. Und Minnesota bekommt höchstwahrscheinlich bald einen Österreicher. Das sollte die nächsten Tage auch schon safe sein. Nämlich von Austria Wien kommt der 26-jährige Dominik Fitz. Ja, da war man auch schon länger dran. Jetzt diese Transferperiode klappt es wahrscheinlich mit dem Transfer. Ja. Ein weiterer deutschsprachiger Spieler und ein weiterer Österreicher, davon gibt es ja nicht so viele. Genau. Sonst, ja, bei den Transfers, ich lese jetzt mal nur kurz die wichtigsten Transfers mal noch durch. Es ist nichts Bahnbrechendes passiert. Zum einen ist Maximiliano Urruti von New England in den MLS-Pool erstmal gegangen. Ist er, glaube ich, Anfang der Saison von Austin nach New England. Nach einer halben Saison schon wieder im Pool. Hat nicht so lange gefruchtet. Montreal hat sich von Toronto Matty Longstaff geholt. Ein solider ZM, finde ich, in der MLS. Dann hat Charlotte einen Australier geholt, den ich sehr interessant finde. Ich verfolge ja sporadisch ein bisschen. Korrekt. Nee, ich verfolge ja sporadisch ein bisschen die A-League, so was man halt so ein bisschen mitkriegt. Und das ist ein guter oder sehr interessanter, talentierter Spieler, Archie, wie man den ausspricht, Goodwin. 20-jähriger Mittelstürmer von Adelaide United zu Charlotte. Hat auch 1,7 Millionen gekostet. Finde ich, ist ein interessanter Spieler und ich glaube, ich halte viel von ihm, der könnte Charlotte definitiv weiterhelfen.
Ich bin verwirrt, dass es einen anderen australischen Fußballspieler außer Tim Cahill gibt.
Sachen gibt es in Down Under.
Ist Wahnsinn. Bin ich völlig verwirrt.
Oh nein, jetzt muss ich den Podcast alleine führen. Anne ist verwirrt und außer Gefecht.
Ja.
Help. Dann Portland hat einen ziemlich teuren Verkauf gemacht und nach dem letzten Sommer nochmal 5 Millionen eingenommen und somit füllen sie ihre Kassen noch weiter. Santiago Moreno wechselt eben für 5 Millionen zu Fluminense nach Brasilien. Auch Luciano Acosta wechselt zu Fluminense, aber von Dallas für 3,4 Millionen. Somit ist Acosta weg von der MLS. Gerüchten zu folgen, soll es daran liegen, da es immer noch nicht offiziell ist, dass er anscheinend mal MVP der MLS geworden ist. Man munkelt immer noch. Und noch ein recht spannender Transfer ist Jordi Mihailovic, der für eine sehr stattlichen Summe von 6,8 Millionen Euro eben von Colorado zu Toronto wechselt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die Rekordtransfersumme eines MLS-internen Wechsels ist, aber ich meine, das müsste locker in den Top 3, wenn nicht sogar die teuerste MLS-internen Wechsel sein. Ich habe die jetzt gerade nicht im Blickfeld, aber MLS-intern sind normalerweise nicht so hohe Ablösesummen im Umlauf, von dem her, ja. Auch sehr interessant, dass Toronto, Colorado ihn abgibt. Toronto bekommt einen guten Spieler, könnte vielleicht beim Aufbau einer gescheiten Mannschaft hilfreich sein. Wenn man das mal irgendwie schafft. Und sonst, ich glaube, Heung-Min Son, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der ist zum LAFC gewechselt. Und ich glaube, der hat den MLS-Rekordablösesumme von Latte Latt, der ja Anfang der Saison nach Atlanta gewechselt ist, gebrochen. Nämlich LAFC überwies Tottenham 22 Millionen Euro für einen 33-jährigen Südkoreaner mit ordentlicher Reputation. Ist eine stattliche Summe für einen 33-jährigen, ehrlich gesagt. Klar, Heung-Min Son hat noch brutale Qualität, aber die Frage ist halt, ob es das Geld dann auch wirklich wert ist. Naja, wird man sehen. Im Gegenzug hat eben Vancouver und Thomas Müller ablösefrei bekommen. Muss man selber wissen, was dann der bessere Transfer ist. Ja, das wäre soweit das Wichtigste. Hast du noch irgendwie was zum Spielertransfers, Anne?
Nein, ich habe in der Zwischenzeit über Tim Cahill recherchiert. Sein zweitgeborener Sohn spielt weiterhin Fußball.
Oha. Aber nicht in der MLS?
Nee, in England.
Das ist enttäuschend. Aber gut, machst du nix. Vielleicht führt sein Weg doch irgendwann darüber. Vielleicht auch.
Wir werden sehen.
Zu deinen Red Bulls. Hast du noch ein Thema zur MLS?
Eine Kleinigkeit. Wir haben ja immer wieder mal schon darüber diskutiert, aber das Thema hört nicht auf. Und auch die Fragen dazu hören nicht auf. Nämlich der Spielplan oder die Zeiträume des Spielplans der MLS sind ja, wie wir alle wissen, so etwa von, sagen wir mal, Februar, Strich März bis Ende Playoffs, Anfang Dezember. Und man möchte sich ja dem FIFA-Spielplan anpassen, was ja innerhalb der Fanszene auch sehr umstritten diskutiert wird. Jetzt allerdings ist mir eine Frage gekommen und wir können ja mal philosophieren, wie die MLS es wohl umsetzen wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht haben sie es ja auch schon mal irgendwo geschrieben und ich habe es einfach nur nicht gesehen. Aber wenn sie ihren Spielplan 2027 umstellen wollen, wie lösen sie die Lücke, die automatisch entstehen wird? Weil entweder endet ihre Saison, sagen wir die 2026er Saison, endet mit dem letzten Spiel, keine Ahnung, Anfang Dezember. Da ist ja gerade mal Winterpause im regulären FIFA-Spielplan. Heißt also, sie müssten bis zum Sommer, also so bis Juli, August warten und könnten dann erst mit der neuen Saison starten. Oder aber macht man irgendwie eine Zwischenliga oder irgendwie sowas? Was glaubst du, wie setzt die MLS das um? Dass man da nicht so eine riesige Pause hat oder vielleicht machen sie doch einfach eine riesige Pause? Und starten dann erst? Was glaubst du?
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, da kommt irgendein Genie auf die Idee, irgendwie so eine Special-Saison, so eine Art Tournament machen, wie damals in der Corona-Zeit, was irgendwie so ein halbes Jahr geht und dann, keine Ahnung, so als Übergang so ein, ja, wie so ein MLS-Back-Turnier sozusagen, dass man da irgendwie so einen Übergang macht und dann startet man in den neuen Kalender. Weiß nicht, ich kann es mir einfach leider zu gut vorstellen, dass da irgendwie sowas kommt. Aber ich glaube auch irgendwie, dass es rein zeitlich gesehen ohne große Pause vielleicht auch das Beste wäre. Aber, naja, keine Ahnung.
Ja, also eine große Pause wäre natürlich der Worst Case. Was sie theoretisch machen könnten, wäre, ja, also eigentlich wahrscheinlich müssen sie wirklich irgendein Turnier dazwischen quetschen. Es ist aber trotzdem irgendwie alles nicht so richtig befriedigend, stelle ich immer wieder fest. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, ich finde es unter ganz vielen Umständen einfach nicht clever, dass der Spielplan dem FIFA-Kalender angepasst werden soll. Weil du hast einfach zu viel Konkurrenz in den USA mit anderen Ligen, die dir die ganzen Zuschauer weggreifen. Und die ganzen Sommerzuschauer, die du da nutzen könntest, weil es gerade beispielsweise kein Football gibt oder kein Basketball, die fallen weg. Weil die hast du ja dann auch nicht. Die gehen dann zum Fußball oder zum Basketball. Deshalb, ich bin immer noch nicht überzeugt. Viele andere Fans aber auch nicht. Deswegen komme ich immer wieder auf dieses Thema, weil auch da die Diskussionen enden einfach nicht. Es geht, man hat es immer wieder. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die MLS-Fans da so richtig überzeugt von sind, dass das die entscheidende Lösung fürs Ganze ist.
Ja. Mal gucken. Mal gucken, ob es überhaupt dann kommt.
Ja, davon gehe ich schon Sache, aus. Aber
ja, wird auf alle Fälle Sinn machen, vor allem, weil ja die USL eben auch so ein MLS-Gegenprodukt plant und eben auch mit dem europäischen Kalender, dass dann die MLS irgendwie da vorpreschen möchte oder ja, irgendwie, keine Ahnung.
Will die USL auf den
Die wollen komplett, die wollen komplett europäisch gehen. Mit dem
also
Kalender
ich weiß, dass
alles.
Die das bei der USL, es ist bei der Super League machen. Oder da läuft es ja, lief es ja die Saison über schon. Und da probiert man es gerade aus, aber.
Die Super League ist welche Liga?
Die Frauenliga, die.
Ah, die.
Mhm. Die sich auch als erste Frauenliga haben einordnen lassen.
Mhm.
Und also da probiert man es halt gerade aus, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die USL das dann tatsächlich umsetzen wird. Weil also aus USL-Perspektive wäre es dann jetzt viel, viel cleverer, auf dem antizyklischen Kalender zu bleiben, den sie jetzt haben, weil sie dann die ganzen MLS-Zuschauer, die halt im Sommer dann jetzt nichts haben werden, ab 2027, schön abgreifen können. Die, die Fußball sehen wollen, die haben dann die Chance, einfach zur USL zu gehen. Wenn die das Gleiche machen und auch diesen Kalender switchen, dann haben beide Ligen, also sind nicht nur weiterhin in gemeinsamer Konkurrenz, sondern dann haben auch beide Ligen die Konkurrenz von Basketball, NFL und so weiter. Und Eishockey kommt da auch mit dazu.
Mhm.
Also von daher so aus USL-Perspektive würde ich es auf gar keinen Fall machen.
Ich finde halt, wenn die USL eben diese neue Liga macht und die MLS eben auch, sollten die zwei Ligen, finde ich, verschiedene Kalender haben, damit du Alleinstellungsmerkmale hast dieser Ligen. Eine dieser Ligen soll eben in dem jetzigen US-Kalender bleiben und die andere eben in diesem europäischen. Welche welchen Kalender macht, ist mir eigentlich dann auch relativ wurscht, ehrlich gesagt. Aber ich finde, die sollten nicht im selben Kalender spielen, vor allem wenn die USL eben so ein Gegenprodukt zur MLS machen möchte, Konkurrenzprodukt, dann musst du irgendwo schauen, dass du Alleinstellungsmerkmale hast und dann ist dieser Spielkalender eben ein Alleinstellungsmerkmal davor. Und ja, welche Liga dann eben welchen macht, das ist dann letztendlich egal, aber somit hast du auch mehr Spannungen dabei in den Ligen und du hast eben, wenn die eine vielleicht Pause macht, spielt die andere Liga. Und es kann halt fantechnisch sich für beide Ligen durchaus lohnen, weil da wird es Vereine aus denselben Städten geben. Und dann kann man da sagen, als Hardcore-Fußball-Fan, oh, komm, jetzt gehen wir mal da ins Stadion oder so. Von dem her, ja, würde ich das, glaube ich, ganz cool finden, wenn man da eben jeder seinen eigenen Kalender fährt.
Weiß ich nicht, ob sie das machen. Also
ich habe auch irgendwie das Gefühl eben, wenn die einen den Kalender macht, dann macht die andere Liga auch den Kalender, weil Konkurrenz so. Aber ich hoffe trotzdem noch irgendwie, dass man eben zwei verschiedene haut.
Das Problem bei der USL ist ja, wenn sie den Auf- und Abstieg machen wollen, der ja auch durchaus geplant ist und der ja auch immer wieder so leicht angeteasert wird, dann muss es, wenn sich jetzt beispielsweise deren erste Liga, deren Premier League, sich dann dazu entscheiden würde, wir nehmen den europäischen Kalender an, dann müssten ja alle anderen Ligen aus der USL genau den gleichen nehmen, damit sie Auf- und Abstieg machen können. Würde ja nichts bringen, wenn du dann eine Liga hast, die einen komplett anderen Spielrhythmus hat. Heißt also, für die USL hätte dieser Wechsel des Kalenders viel, viel höhere Konsequenzen als für die MLS. Aber wie gesagt, ich bin nicht überzeugt, dass das für eine der Ligen überhaupt irgendeinen Mehrwert hätte, sondern eher Nachteile. Weil so ein, keine Ahnung, so ein Spiel im Januar in Minnesota oder Colorado oder in Kanada, weiß ich nicht. Fühle ich jetzt nicht so sehr. Finde ich ein bisschen kalt. So klar, du hast natürlich auch Sommerspiele in Regionen, wo es recht warm ist. Aber ich finde, da haben die Amerikaner irgendwie ganz gute Lösungen schon durchaus gefunden. Oder damit kann man irgendwie noch mal mehr arbeiten. Aber mit so diesen ganz kalten Temperaturen kannst du in meinen Augen schwieriger umgehen. Das lässt sich weniger bearbeiten. Also beispielsweise, wenn es halt sehr heiß ist, dann versuchst du die Spiele einfach auf spätere Uhrzeiten zu legen. Du machst mehr Trinkpausen, du bietest für die Zuschauer irgendwie, keine Ahnung, kalte Tücher an, irgendwie sowas. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Aber bei tierischer Kälte, wenn dir dann die Eisbänder plötzlich da übers Spielfeld rennen, dann da kannst du nicht viel machen. Von daher.
Hast du was gegen Eisbären oder was?
Nee, an sich nicht. Als Flitzer finde ich sie nicht so geeignet, weil die sehr, sehr schnell sind.
Ach, wenn ein Fan drauf reitet, easy.
Putin.
Lass ein Team aus Alaska teilnehmen. Die kochen.
Oh ja.
Also.
Gut, ich glaube, das war's für heute. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die MLS ein Team aus Alaska bekommt.
Wir werden uns stark dafür machen, Petitionen starten. Wir sind gute Dinge. Make Alaska great again.
Alaska for MLS.
Alaska for MLS 2046. Da könnte die Chance hoch sein bei über 55 Teams in der MLS. So. Ich will die Folge in dem Jahr nochmal anschauen, ob das tatsächlich alles wahr geworden ist. Hast du noch was?
Das war's.
Okay, dann war's das für die Folge. Wir folgen Annes Aufruf und beenden das Ganze jetzt hier. Schaut gern bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Sind soweit ja alle bekannt. Discord ist unten verlinkt, wie immer. Sonst habt noch eine schöne Woche. Seid gespannt auf den nächsten MLS-Spieltag auf alle Fälle. Ich hoffe, der bietet ein bisschen mehr Spannung und Diskussionsstoff wie dieser jetzige Spieltag. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sehe gerade, dass Thomas Müller die Hunde aus St. Louis zusammenschießen kann und ich bete, dass er es macht. Und Gott sei Dank heiße ich nicht Daniel, weil hätte es Daniel gesagt, dann hätte St. Louis gewonnen. So, und dann, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Bis Danzig.
Bye, bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.